Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Dr. KI. Wie künstliche Intelligenz die medizinische Versorgung verbessern kann. Diagnose 4.0. Vor allem Radiologen versprechen sich viel vom Einsatz der KI. Offene Antennen. Mit Open RAN wollen die Mobilfunkfirmen den Ausrüstermarkt öffnen. Und das digitale Logbuch. Datenschätzchen.
Darauf setzen viele Mediziner große Hoffnungen, auf künstliche Intelligenz in Klinik und Praxis. Mustererkennung soll Krankheiten viel früher entdecken, als der Hausarzt es überhaupt kann. Oder Genomanalysen zur Erkennung genetisch bedingter Krankheiten, sie sollen präziser werden. Doch es gibt auch Kritiker, die in der KI vor allem eine Entmenschlichung der Medizin sehen. Im Uniklinikum Essen findet seit gestern eine Konferenz über künstliche Intelligenz in der Medizin statt. Sie nennt sich ETIM, mein Kollege Maximilian Schönherr war dort. ETIM steht wofür?
Für Emerging Technologies, also auftauchende, hochschwappende Technologien in der Medizin. Emerging Technologies in Medicine. Heute lag der Schwerpunkt auf der Ausbildung von Medizinern mit Methoden des E-Learnings und gestern ging es ausschließlich um KI.
Ist denn künstliche Intelligenz eine auftauchende Technologie in der Medizin oder eigentlich nicht schon längst etabliert?
Die Medizinforschung fremdelt überhaupt nicht mit den neuen Formen des Maschinenlernens. Es gibt schon seit Jahren neuronale Netze, die Röntgenbilder ziemlich sicher auf Tumor oder Nicht-Tumor hin interpretieren. Im Klinikalltag ist es aber unter anderem wegen fehlender Zertifizierungen noch nicht ganz angekommen. Die KI beflügelt aber auch Wissenschaftler, die in eine ganz andere Richtung denken.
Ja, zum Beispiel die Pflege von Patienten zu Hause oder im Pflegeheim.
Bei der ITEM-Konferenz in Essen stellten auch Startups ihre Ideen vor. Yannick Frohne studiert Gesundheitsökonomie und hat zusammen mit Kollegen in Berlin eine App entwickelt, die einen Wert ermittelt, der in der Altenpflege eine große Rolle spielt. Der Index für die Mobilität. Er muss dem medizinischen Dienst der Krankenkassen stets aktuell gemeldet werden.
Wir arbeiten mit künstlicher Intelligenz daran, die Sturzgefahr bei Senioren in Altenpflegeheimen zu digitalisieren und zu analysieren. Objektiv zu erfassen mit Kennzahlen und mit gleichzeitig den Empfehlungen, wie Präventivmaßnahmen am besten einzuleiten wären.
Der Altenpfleger nimmt mit dem Smartphone ein Video auf, wie der Senior von einer sitzenden Position aufsteht, auf ihn zugeht, umkehrt und sich wieder niederlässt. Das Video wird an einen Server geschickt, wo es ein KI-Programm auf Körpergeometrie und Bewegungsabläufe hin untersucht und einen präzisen Wert für die Bewegungsstabilität der Person ausgibt.
Einerseits ist es interessant für die Patienten, für die Bewohner zu sehen, was ist der Status quo. Andererseits hilft es vor allem den Pflegekräften in der Dokumentation, die vorgegeben ist durch den Expertenstandard Sturzprophylaxe und erfasst werden muss im Pflegealltag.
Das Projekt gehört zu einem in Kreuzberg angesiedelten Start-up-Unternehmen namens Lindera. Mit ganz anderen finanziellen Mitteln, aber ebenfalls im Pflegebereich, arbeitet die Siemens Healthcare GmbH. Sie hat durch KI das Thema Gesundheitsvorsorge, englisch Healthcare, neu entdeckt. Dazu der Datenwissenschaftler Asmir Vodinčarević.
Eine Pflegekraft sieht in einem telemedizinischen Zentrum, wo die Daten der Patienten landen, ganz viele Patienten. Und sie muss entscheiden, aufgrund der kommenden Daten, welche Patienten dringende Aufmerksamkeit brauchen. Und wenn man sich vorstellt, und dazu ist auch maschinelles Lernen ganz, ganz gut, die Dimensionalität dieses Raums ist ganz groß. Das heißt, es kommen verschiedene Daten. Demografische Daten sind schon bekannt, aber es kommen verschiedene Symptome. Es kommen Messungen von verschiedenen Geräten und eine Pflegekraft muss sich das alles anschauen und entscheiden, was mit dem Patienten zu tun ist.
Mit den vielen Dimensionen meint der Wissenschaftler aus Erlangen die Datenvielfalt. Deren Gewichtung können Pflegekräfte gut erledigen, wenn sie genug Zeit und nicht zu viele Daten pro Patient haben. Mit der zunehmenden Zahl an Medizingeräten beim Patienten, vom Blutdruckmessgerät über den Insulinsensor bis zur Smartwatch für Puls- und Blutsauerstoffsättigung, wird daraus eine Überforderung. Die intelligente Armbanduhr kann bereits Daten an die Pflegestation senden, die anderen Geräte nicht. Noch nicht.
Also momentan muss man das nehmen, was verfügbar ist. Mit der Absicht, dass diese Algorithmen skalierbar sind, generalisierbar sind und dass man die auch mit mehr Variablen und mehr Daten einsetzen kann. Und das ist mit dem maschinellen Lernen ganz einfach eigentlich.
Die Telehealth-KI muss noch an realen Patienten, genauer gesagt an den Datensätzen realer Patienten, erprobt werden. Bisher haben die Programmierer sogenannte synthetische Daten für ihre telemedizinische Simulation genutzt. Der Keim der synthetischen Daten war ein einziger Datensatz eines echten Patienten. Mit der in der KI weit verbreiteten Monte-Carlo-Methode entstanden daraus dann künstliche Patientendaten. Im Grunde beliebig viele in Bruchteilen einer Sekunde.
Die Sache ist, dass diese Daten dann von Klinikern geprüft werden müssen. Und das haben wir in unseren vorgestellten Arbeiten auch gemacht. Und dann werden nicht realistische Fälle aussortiert.
Also zwei Beispiele dafür, wie die KI in der Pflege sich nützlich machen kann. Wenn Radiologen überprüfen müssen, ob sich die KI etwas Sinnvolles oder Sinnloses ausgedacht hat, heißt das, KI-Programme erzeugen Nacharbeit. Sie müssen immer überprüft werden, Maximilian.
In der Medizin ist es ja zumindest offiziell so, dass der Experte immer das letzte Wort hat und die künstliche Intelligenz nur Dinge vorschlägt. Typischer Fall: Man trainiert ein neuronales Netz, also eine KI-Software, so, dass sie aus Röntgen-Schichtbildern Tumore erkennt. Der Radiologe wird sich die Vorschläge ansehen, sich vielleicht oft wundern und dann eventuell genauer nachsehen, vielleicht noch ein MRT hinterher schieben.
Und ist die Trefferquote bei solchen bildgebenden Verfahren groß?
Mathieu Leclerc-Chalvet hat vor 3 Jahren einen internationalen Wettbewerb gewonnen, in dem es genau darum ging, nämlich im Fall Brustkrebsdiagnose. Dabei nahmen sich KI-Programme über 1000 Patientenbilder, also Mammografien, vor. Bei Mammografie geht es immer um zwei Dinge: Brustkrebs erkennen, was bei dem sehr dichten Gewebe schwierig ist, und falsch positive Aussagen vermeiden, denn häufig zeigen die Bilder Schatten, die gar nichts bedeuten, die Frauen aber nachhaltig aus dem Tritt bringen. Das französische Team scheint, so war gestern am Uniklinikum Essen zu hören, etwas sicherer als Mammographie-Experten zu diagnostizieren und deutlich weniger falsch positive Aussagen zu machen. Auf dem Kongress wurde immer wieder gesagt, die KI braucht Aufsicht. Aber Leclerc-Chalvet brachte den Autopiloten beim Flugzeug ins Spiel. Ab einer gewissen Flughöhe darf nicht mehr manuell geflogen werden, das ist die Vorschrift. Und bei besonders kritischem Wetter, hohen Turbulenzen, Wetterfronten, wird den Piloten dringend geraten, den Autopilot einzuschalten.
Ja, das heißt, beim Fliegen hat man schon erkannt, dass die Automaten wahrscheinlich besser sind als die Piloten und hat deswegen die Sache umgeswitcht. Maschinenlernen, das basiert ja auf Daten, Maximilian, vielen Daten. In der Medizin gibt es ein hohes Datenschutzniveau. Wie geht das zusammen?
Die Daten liegen ja quasi in einem Tresor in den Kliniken und die Kliniken haben gelernt, damit äußerst sensibel umzugehen. Die IT in den Krankenhäusern beschäftigt sich aber auch mit der Anonymisierung von Daten für Forschungszwecke. Gestern hielt ein sehr junger Mann namens Konstantin Tillmann-Scott einen Vortrag über die Vorbereitung eines einzigen Röntgenbilds für eine 3D-Ansicht mithilfe von KI, also wie man aus 2D 3D macht. Scott ist erst 16 Jahre alt und erzählte am Ende seiner Präsentation, dass er hauptsächlich nach Essen kam, um Daten zu bekommen.
Ja, er geht dort also nach Daten betteln. Wird er die bekommen?
Sein Talk hatte einen gewissen Charme und ich sah ihn in der Kaffeepause durchaus im Gespräch mit sehr wohlwollenden Radiologen von der Klinik.
Da könnte man eigentlich auch die Frage stellen, ob es so etwas wie einen Goldstandard für Maschinenlernen in der Medizin gibt.
Auch da hatte ich gestern den Eindruck, dass sich der langsam herausbildet. Alle Radiologen, die mit der IT zu tun haben, lieben GAN, G-A-N, GAN. GAN steht für Generative Adversarial Network und funktioniert im Prinzip so. Man gibt dem Programm einen Datensatz, setzt eine Dosis Rauschen darüber, macht den Datensatz also unschärfer. Dann entwickelt ein sogenannter Generator daraus Varianten, die er zusammen mit dem Original einem weiteren Programmmodul vorlegt, dem Entscheider, dem Discriminator. Der soll nun sagen, was real und was erfunden ist. Die Entscheidung gibt er zurück an den Generator, der dann mit neuen Ideen daherkommt.
Klingt ganz wie aus dem echten Leben, ein Katz-und-Maus-Spiel.
Es geht noch menschlicher, wenn nämlich der Generator sehr oft positiv vom Diskriminator bestätigt wurde, hört er plötzlich von selber auf, weitere Datensätze zu erzeugen. Das Programm steht still. Er meint quasi, es reicht doch.
Künstliche Intelligenz für die Medizin. Darüber sprach ich mit Maximilian Schöner. Danke.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.
Die Vorbereitungen für den großen Rollout laufen auf Hochtouren und in einigen Städten ist es ja schon soweit. 5G, die neue Mobilfunktechnik, sie geht an den Start. Doch die Mobilfunkfirmen haben ein Problem. Der Ausbau mit der neuen Technik wird sie teuer zu stehen kommen. Zumal die technische Infrastruktur noch dichter ausfallen muss als die alte, soll sie die versprochenen Datenwunderleistungen tatsächlich liefern können. Deshalb wird nicht nur en Detail, sondern auch mit strategischen Entscheidungen an allen Ecken und Enden nach Sparpotenzial und verbesserter Wirtschaftlichkeit gefahndet. Eine Idee dabei, die bislang fest in der Hand von wenigen Ausrüstern liegende geschlossene Technologie soll geöffnet werden, sodass mehr Anbieter für mehr Konkurrenz und mehr Vielfalt sorgen können. Das technische Konzept dahinter hat auch schon zwei Namen, nämlich O-RAN oder Open RAN. Sie stehen für Brancheninitiativen, die sich vor allem im Bereich der Basisstationen und der unmittelbaren Funktechnologie für eine Öffnung der Schnittstellen stark machen. Was hinter diesen Konzepten steckt, darüber habe ich mit Jan-Peter Kleinhans, dem Mobilfunkexperten der Stiftung Neue Verantwortung, gesprochen.
Open RAN, das kommt vom Telco Infrastructure Project, und O-RAN, der O-RAN Alliance. Beide haben einen sehr ähnlichen Fokus, und zwar wegzukommen von geschlossener Hardware und geschlossener Software, die also vollständig gekapselt ist, wo ich immer sagen muss, ich kaufe jetzt alles bei dem Hersteller A oder alles bei dem Hersteller B, und wenn mir das nicht mehr gefällt, muss ich alles austauschen. Und hinzukommen zu einer Welt, die eben im Rest der IT selbstverständlich ist, nämlich ich habe Software vom Hersteller A und die läuft auf Hardware von Hersteller B und C, und vielleicht habe ich die auch gar nicht eingekauft, sondern ich habe mir diese Rechenleistung einfach angemietet im Rahmen einer Cloud-Infrastruktur. Dadurch bin ich deutlich flexibler, dadurch kann ich deutlich besser skalieren, und daher sind beide Initiativen, sowohl O-RAN Alliance als auch Open RAN, vor allen Dingen getrieben durch die Operator. Weil die Operator, die Netzbetreiber hier eben großes Potenzial sehen, endlich keinen Hersteller-Login mehr zu haben, sondern deutlich flexibler mit Herstellern in ihrem Netz umgehen zu können.
Was heißt das denn ganz konkret in der Art und Weise, wie Mobilfunknetze, jetzt ja aktuell das neue 5G-Mobilfunknetz, aufgebaut werden?
In Open RAN steckt sehr viel Potenzial, aber es ist noch eine sehr junge Initiative, die derzeit kaum in Live-Netzwerken zum Einsatz kommt. Daher läuft das alles eben noch auf Pilotprojekten und auf Tests. Manche Operator sind vollständig committed zu dieser neuen Initiative. Ich würde sagen, das sind vor allen Dingen, was wir bisher sehen, Vodafone, NTT Docomo in Japan, aber auch eine Deutsche Telekom, die hier sehr viel Potenzial sehen. Aber man kann noch nicht sagen, dass jetzt überall links und rechts bestehende Netzwerke mit Open RAN Technologie ausgebaut werden, weil dafür ist die Technologie einfach noch nicht weit genug.
Welche sicherheitstechnischen und auch allgemeintechnischen Vor- oder Nachteile hat es denn, wenn da eben halt nicht mehr proprietär, also nach den Regeln eines einzelnen Herstellers, sondern eben halt über offene Protokolle kommuniziert wird?
Da muss man ein bisschen unterscheiden. Ja, es wird über offene Schnittstellen kommuniziert, aber das bedeutet nicht, dass der gesamte Code, der dann in einer Basisstation, also Basisstation kann man sich vorstellen, besteht aus einer Antenne, das sind die Dinger, die man auf dem Dach sieht, einer sogenannten Radio Unit, die diese Signale dann umwandelt, und einer sogenannten Baseband Unit besteht. Und in der Baseband Unit steckt die meiste Software, die meiste Analyse, die meiste Logik. Und mit Open RAN schaffe ich es jetzt eben, diese drei Teile, Antenne, Radio Unit und Baseband Unit, potenziell von unterschiedlichen Herstellern zu bekommen. Das können trotzdem alles drei Systeme sein, die auf geschlossener Software basieren. Das heißt, nur weil ein Hersteller bei Open RAN mitmacht, heißt das nicht, dass er seinen gesamten Quellcode offenlegen muss. Deswegen kann man jetzt auch nicht direkt sagen, dass Open RAN signifikant Vor- oder Nachteile für die technische IT-Sicherheit hat. Die Hoffnung ist natürlich, dadurch, dass mehr Player mitmachen, dadurch, dass mehr Akteure sich Gedanken um die Sicherheit machen, dass es dadurch auch sicherer wird. Das ist aber erstmal nur eine Hoffnung. Ich denke, der größte Zugewinn kommt bei Open RAN durch die Virtualisierung. Die Chance ist letztlich, über bestimmte Softwareparadigmen, über bestimmte Architekturentscheidungen das Radio Access Netzwerk, also die Basisstation an sich, sicherer machen zu können. Aber das Interessante für meine Begriffe an der Diskussion derzeit ist, wir haben eben eine Vermischung von der grundsätzlichen Huawei-Debatte, also können wir chinesischen Netzwerkausrüstern vertrauen, und völlig unabhängig davon sind eben die beiden Open RAN-Industrieinitiativen entstanden, die auch schon mehrere Jahre alt sind. Und jetzt wird eben beides vermischt. Also es ist mitnichten so, dass man jetzt sagen könnte, wenn wir Open RAN einsetzen, werden unsere Netze sicherer. Nee, unsere Netze werden potenziell diverser, weil auf einmal mehr Hersteller mitspielen können. Und durch Zufall ist Huawei im Open RAN nicht so aktiv wie andere Hersteller. Das hat auch seine Gründe, aber das ist eben eher Zufall. Als Beispiel, ZTE, der andere chinesische Hersteller, ist auch Contributor in der O-RAN Alliance.
Trotzdem gibt es vor allen Dingen bei den Netzwerkbetreibern, also bei den großen Telcos, einen ziemlichen Drang dazu, dieses O-RAN oder Open RAN einzuführen. Aber auch andere Player haben großes Interesse daran. Warum? Was ist so interessant daran?
Interessant daran ist für meine Begriffe, dass vor allen Dingen US-amerikanische Player im Bereich Software-Defined Networks, also der Weiterentwicklung von Netzwerktechnologie, erkannt haben, dass sich die Mobilfunkwelt und die klassische Internet-Netzwerkwelt von den Protokollen, von der Architektur her, sehr stark angenähert haben. Und wenn ich jetzt ein Cisco bin oder ein Juniper bin, also ein US-amerikanischer Netzwerkhersteller, dann merke ich, dass ich gar nicht mehr so viel Aufwand betreiben muss, um auch im Mobilfunk vielleicht mitspielen zu können. Gerade wenn eben disintegriert wird, also getrennt wird, und der Mobilfunkanbieter die Antenne von einem Player kaufen kann und die Software, die Management-Software von einem anderen Hersteller. Da sehen natürlich gerade die US-amerikanischen Hersteller ein großes Potenzial, hier auch sich einen neuen Markt zu erschließen. Und das sehen wir auch an den Akteuren, die hier gerade Open RAN vorantreiben. Das ist ein Intel, das ist ein Samsung, das ist ein Mavenir, ein Parallel Wireless, teilweise also auch Unternehmen, reine Softwareunternehmen, von denen man vorher im Mobilfunkbereich nicht viel gehört hat, die aber ganz klar erkannt haben, hier ist die Zukunft und hier können wir auch den klassischen vertikal integrierten Anbietermarkt, also Ericsson, Nokia, Huawei und ZTE, können wir disruptieren. Deswegen ist auch die US-Regierung sehr interessiert an der O-RAN Alliance.
Da wollte ich gerade nachfragen. Die amerikanische Regierung unterstützt ja massiv diese Initiativen zur Öffnung der Schnittstellen.
Genau, die US-Regierung unterstützt Open RAN massiv, weil es natürlich auch eine sehr typisch amerikanische Herangehensweise ist, was Technologieregulierung angeht. Was Amerikaner können, ist Softwareentwicklung. Und sie haben eben einfach viele große Player im Netzwerkbereich bei sich sitzen. Deswegen ist es nur verständlich, dass sie hier jetzt auch industriepolitisch vorgehen und sagen, wir unterstützen auch durch öffentliche Gelder, durch Förderung, unterstützen wir Open RAN. Interessanterweise hat es diese Annahme ja bis nach Europa geschafft. Also wir lesen auch im Standpunktpapier sowohl der SPD als auch der CDU/CSU, dass auch sie offene Schnittstellen und Open RAN unterstützen wollen.
Das ist insofern erstaunlich, als dass ja der größte Teil der Netzwerkausrüstung von europäischen Unternehmen geliefert wird, gar nicht mal von amerikanischen, eigentlich überhaupt nicht von amerikanischen. Da müsste man doch eigentlich sagen, dass die Europäer O-RAN gar nicht gut finden.
Das würde man in der Tat denken. Allerdings seitens der Regulierung finden es zum Beispiel auch Großbritannien, aber auch Deutschland und die Europäische Kommission finden es interessant, weil es direkt Diversität fördert. Und das haben ja alle erkannt, dass der Hersteller-Login ein strategisches Risiko im Mobilfunkbereich ist. Das heißt, die Situation, dass ein Mobilfunkbetreiber auf einmal merken, dass sie in ihrem Netzwerk von ein oder zwei Herstellern abhängig sind. Und wenn ich jetzt die Architektur des Netzwerkes so weit aufbreche, dass in den verschiedenen Bereichen verschiedenste Hersteller auf einmal aktiv werden können, fördert das natürlich direkt die Diversität. Deswegen seitens der Regulierung ist da großes Interesse.
Und wie sieht es aus mit den beiden Firmen, die quasi die Lizenz zum Liefern hatten, aus europäischer Sicht Ericsson und Nokia? Sind die auch dabei und schreien erfreut, ja, das finde ich eine ganz tolle Idee, oder haben die eher Angst, dass ihnen die Fälle schwimmen gehen?
Ich denke, es ist eine Mischung aus beiden. Nokia und Ericsson sind beide sehr aktiv in der O-RAN Alliance und auch beim Thema Open RAN. Beide haben auch schon mit NEC und Fujitsu in Japan Pilottests durchgeführt. Sie kollaborieren sehr stark auch mit anderen Softwareanbietern. Zumindest Teile des Managements bei beiden Unternehmen scheint verstanden zu haben, dass sie sich dieser grundsätzlichen Entwicklung nicht wirklich entgegenstellen können. Die Frage für mich ist eher, wenn wir jetzt sehen, dass auf Seiten der USA hier massiv öffentliche Gelder in Forschung und Entwicklung um Open RAN gesteckt werden und auch ganz klar Unternehmen und dabei unterstützt werden, das zu nutzen. Wenn Europa dann außer einzelnen Sätzen in Strategiepapieren dem nicht so wirklich entgegenhält, dann ist es eben auch nicht naturgegeben, dass wir in 10 Jahren noch ein Ericsson und ein Nokia überhaupt haben.
Das war Jan-Peter Kleinhans von der Stiftung Neue Verantwortung über Open RAN und O-RAN, über offene Schnittstellen für den Mobilfunk.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 17395.
Na, du Datenschätzchen, wie geht's uns denn?
Uns? Du redest wie mein Doktor. Fehlt nur noch der Nächste, bitte.
Den sollst du lieben, Schätzchen. Liebe deinen Nächsten.
Hör doch auf mit Schätzchen und Liebe.
Das hatte sogar Erich Mielke mal begriffen.
Mielke? Was hat denn der mit Liebe zu tun, der alte Schnüffler?
Ich liebe euch alle, hat er gesagt und gemeint, wie sehr er euch geschätzt hat.
Geschätzt? Verschätzt hat sich das Schätzchen. War doch klar.
Warum?
Ohne WWW. Nur Karteikarten. Die Kartei, die hat immer recht. Klare Fehleinschätzung.
Meinst du, heute mit WWW schätzt es sich besser?
Mehr als schätzen kannst du heute auch nicht. Das siehst du doch an der ganzen blöden Werbung, die dich interessiert.
Mich? Mich interessiert null Werbung. Schreibe ich jedes Mal, wenn ich wieder Cookies zustimmen soll. Null Werbung will ich. Künstliche Intelligenz funktioniert nicht. Der Dicke will null Werbung. Was kriegt er? Werbung kriegt er.
Gucke mal, eine künstliche Intelligenz könnte auch sagen, der Dicke will wirklich keine Werbung, obwohl er keine Werbung will.
Was heißt denn obwohl? Ich will wirklich null Werbung.
Dicker, hör mal, ruhig. Das wissen die doch.
Und warum hält sich niemand dran? Warum passiert das Gegenteil?
KI kennt dich halt besser als du dich selbst. In Wirklichkeit liebst du doch Werbung. Du traust dich nur nicht, diese Liebe deiner Filterblase zu gestehen.
Ich bring dich gleich um.
Ruhig, KI könnte dich falsch verstehen. Plötzlich bist du Gefährder und sitzt in der geschlossenen.
Ach, da funzt KI. Warum nicht bei Werbung?
Weil KI nur mit offener Schatzkiste funktioniert.
Schatzkiste?
Dein Datenschatz, Schätzchen. Telefondaten, Schlaf und Arbeitszeit, Fitness-Tracker, Herzschlag und Sex. Dein Handybewegungssensor verrät auch, wie oft du die Kühlschranktür...
Aber Werbung, wer will das?
KI will das. Werbung als Schlüssel zur Seele und Schatztruhe.
Hä?
Digitalwerbung funktioniert wie die analoge Illustrierte im Wartezimmer. Wenn du drin blätterst, hast du die Finger voller Viren und das sichert dem Doktor die Arbeit.
Und wenn ich nicht drin blätter?
Du wirst drin blättern. Sonst wird dir dein Doktor was husten.
Das digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
In der WLAN-Verschlüsselung klafft eine große Sicherheitslücke. Das ist unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Sicherheitsforscher haben in WLAN-Chips verschiedener Hersteller eine gravierende Sicherheitslücke entdeckt. Sie gaben ihr den Namen Crook. Hackern könnte es darüber gelingen, Teile eines nach dem Standard WPA2 verschlüsselten Datenverkehrs zu entschlüsseln und mitzulesen, ohne das zugehörige WPA2-Passwort zu kennen. Durch Crook könnten nach Schätzungen Milliarden Geräte weltweit gefährdet sein. Betroffen sind unter anderem Smartphones mit bestimmten WLAN-Chips der Hersteller Broadcom und Cypress, aber auch Router. Der Fehler kann durch Software-Updates behoben werden. Die Chip-Produzenten haben bereits Patches veröffentlicht. Allen Besitzern von Computern und Smartphones wird empfohlen, ihre Geräte zu aktualisieren.
Huawei baut eine Fabrik in Frankreich.
Das hat der chinesische Konzern in Paris bekannt gegeben. In dem Werk soll Netztechnik des 5G-Mobilfunkstandards für den europäischen Markt hergestellt werden. Es wäre die erste eigene Fabrik von Huawei außerhalb Chinas. Zu der neuen Produktionsstätte wird ein Ausstellungszentrum gehören. Darin sollen die Herstellung von Basisstationen, das Aufspielen von Software sowie Prüfprozesse gezeigt werden. Auf diese Weise will Huawei Transparenz gegenüber Netzbetreibern, Behörden und Industrieverbänden herstellen. Dahinter steht offenbar der Versuch, mit der Produktion in Europa Sicherheitsbedenken der Politik an Huawei als Ausrüster für den Aufbau von 5G-Netzen auszuräumen.
Covid-19 führt zu etlichen Konferenzabsagen auch im Technologiebereich.
Nachdem schon der Mobile World Congress im Februar wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus sicherheitshalber abgeblasen wurde, stehen mittlerweile immer mehr große Konferenzen der IT-Branche auf der Kippe. Facebook hat seine jährliche Entwicklerkonferenz F8, die im Mai stattfinden sollte, vorsorglich abgesagt. Gleiches gilt für die Hosting-Konferenz CloudFest, die für Mitte März im Europapark Rust angesetzt war. Die Games Developer Conference, die am 16. März beginnen sollte, wird nach Angaben der Veranstalter in den Sommer verschoben. Ein genaues Datum dafür steht noch nicht fest.
Rechenzentren werden immer effizienter.
Die Rechenleistung von großen Rechenzentren ist zwischen 2010 und 2018 um 550% gestiegen. Im gleichen Zeitraum ist allerdings der Energiebedarf der Einrichtungen lediglich um 6% gewachsen. Die Rechenzentren sind also deutlich effizienter geworden. Das berichtet eine Forschergruppe aus den USA im Wissenschaftsmagazin Science. Den Daten aus der Studie nach machen Serverfarmen heute weltweit ca. 1% des Energiebedarfs aus. Anteilig ist das genauso viel wie vor 10 Jahren.
Das Pentagon setzt auf ethische Leitlinien für intelligente Waffen.
In den USA sollen für Waffensysteme, die mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sind, künftig 5 Ethikregeln gelten. Das hat das US-Verteidigungsministerium verkündet. Zuvor hatte das Pentagon 15 Monate lang mit KI-Experten aus Industrie, Verwaltung und Wissenschaft darüber beraten. Eine der Regeln besagt, dass Waffensysteme mit KI-Fähigkeiten so designt werden sollen, dass sie jederzeit außer Gefecht gesetzt werden können, wenn sie ein unbeabsichtigtes Verhalten zeigen.
Google Earth läuft jetzt in verschiedenen Webbrowsern.
Jahrelang konnte die Webversion der 3D-Geo-Software Google Earth ausschließlich mit dem Chrome-Browser dargestellt werden. Das hat sich jetzt geändert. Google hat die Anwendung neu programmiert, sodass sie auch mit den Browsern Mozilla Firefox, Microsoft Edge und Opera kompatibel ist. Der Code beruht nun auf dem offenen Standard WebAssembly, mit dem sich virtuelle Maschinen im Browser steuern lassen. In Zukunft soll Google Earth auch noch mit weiteren Browsern kompatibel werden, darunter Safari von Apple.
Sternzeit, 29. Februar. Der Sternenhimmel im März. Im kommenden Monat stellt der Himmel allmählich von Winter auf Sommer um. Am 20. März ist Frühlingsanfang. Dann kreuzt die Sonne den Himmelsäquator von Süd nach Nord. Nach der Tag- und Nachtgleiche sind die Tage wieder länger als die Nächte. Wenn in der Nacht zum 29. März die Uhren auf Sommerzeit vorgestellt werden, ist das Ende des Winters besonders spürbar. Die Sonne versinkt dann erst gegen 20 Uhr unter dem Horizont. Die Märznächte beginnen mit der strahlend hellen Venus hoch am Westhimmel. Im Laufe des Monats wandert der Abendstern auf den Sternhaufen der Plejaden zu. Am 28. März, genau zum Tag der Astronomie, bilden die Mondsichel, die Venus und die Plejaden ein rechtwinkliges Dreieck am Firmament. Die markanten Winterfiguren rund um Orion und Sirius im großen Hund funkeln in der ersten Nachthälfte im Süden und Westen. Dann dominieren mit Löwe, Bootes und Jungfrau die Sternbilder des Frühlings. Der große Wagen leuchtet in den Frühlingsnächten nahe dem Zenit. Verlängert man die Wagendeichsel im Bogen nach unten, so fällt der Blick erst auf Arktur im Bootes und dann auf Spica in der Jungfrau. Am frühen Morgen tummeln sich gleich 3 Planeten tief im Südosten. Mars, Jupiter und Saturn stehen im Schützen. Am 18. und 19. März ist der Anblick besonders reizvoll, weil sich dann noch die Mondsichel hinzugesellt. Und zu Beginn der Morgendämmerung steht das Sommerdreieck schon fast im Süden. Wie der Himmel überdeutlich zeigt, ist die warme Jahreszeit nicht mehr fern.
Bedroht Streaming das Kino? Während der Berlinale wird bei Streitkultur über die Zukunft der Filmtheater diskutiert. Um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.